Breitband Topic.
Wissenschaftler werden ja leider, zumindest in Deutschland, nicht besonders gut bezahlt. Sie machen ihre Arbeit, weil sie fasziniert sind von dem, was sie erforschen. Erfolgreiche Ergebnisse können die Mühen oft kompensieren, aber natürlich hilft auch die Anerkennung der Kollegen. Ehre und Anerkennung, die bekommt man in der Scientific Community in der Regel für Veröffentlichungen, also für Aufsätze in Fachzeitschriften oder Büchern. Immer mehr Wissenschaftler publizieren heute aber auch im Internet, wo die Ergebnisse dann für jeden einsehbar sind. Jan Lublinski über Traditionen und Trends der Wissenschaftskommunikation.
Eine der letzten wissenschaftlichen Arbeiten, die Albert Einstein verfasste, reichte er in den 30er Jahren bei der amerikanischen Fachzeitschrift Physical Review ein. Dabei lernte er ein neues Verfahren zur Manuskriptprüfung kennen, das heute zum wissenschaftlichen Standard gehört, den Peer-Review-Prozess, die Prüfung einer eingereichten Publikation durch Gutachter. Das heißt, Fachkollegen, die anonym bleiben, prüfen das Manuskript.
Die Publikation drehte sich um Gravitationswellen und Einstein kam darin zu dem Schluss, dass diese nicht existierten. Aber der Gutachter meinte, dass Einstein hier falsch lag. Der Chefredakteur von Physical Review schrieb Einstein einen freundlichen Brief und bat ihn um Stellungnahme zu dem Gutachten. Aber Einstein fühlte sich angegriffen. Seine Antwort lautete in etwa so: Ich habe Ihnen das Manuskript zur Veröffentlichung und nicht zur Kritik geschickt. Einstein zog das Manuskript zurück und reichte danach nie wieder etwas bei Physical Review ein.
Tatsächlich stellte sich später heraus, dass der Prüfer recht gehabt hatte. Und Einstein kam in einer späteren Publikation zu dem Schluss, dass es Gravitationswellen geben musste. Zwei Jahrzehnte später brachten die amerikanischen Physiker dann ein neues Fachblatt heraus – Physical Review Letters. Es hatte zum Ziel, bahnbrechende Ergebnisse möglichst rasch und auf nur wenigen Seiten zu präsentieren. Mit diesem Konzept avancierte es zum wichtigsten Physikerfachblatt. In diesem Jahr feiert das Journal seinen 50. Geburtstag und Reinhard Schumann verantwortet es als Chefredakteur.
And the idea was all about speed.
Bei dem neuen Konzept ging es vor allem um Geschwindigkeit. Man ging dazu über, die Aufsätze in sehr einfacher Form mit Schreibmaschinen zu setzen und mit Fotolithografie zu drucken. Die Gründer von Physical Review Letters wollten wichtige Ergebnisse schnell veröffentlichen. Aber die Wissenschaftlergemeinde drehte dies herum und sagte, Ergebnisse, die schnell publiziert werden, sind auch wichtig.
Die Wichtigkeit oder Bedeutung einer Zeitschrift wird heute häufig auch am sogenannten Impact Factor gemessen. Eine Zahl, die angibt, wie oft die Artikel einer bestimmten Zeitschrift pro Jahr in anderen Aufsätzen zitiert werden. Ein Maß also für den Einfluss einer Zeitschrift auf die Wissenschaftlergemeinde. Bei Physical Review Letters liegt diese Zahl bei etwa 7. Bei den besonders renommierten und fachübergreifenden Wissenschaftsmagazinen Nature und Science liegt der Impact Factor sogar bei 30. Entsprechend gerne wollen Wissenschaftler ihre Arbeiten hier publizieren. Das aber ist nicht so einfach. Der britische Astrophysiker Robert Nicoll von der Universität Portsmouth.
Wenn man ein besonderes Forschungsergebnis hat und man es einem größeren Forscherpublikum mitteilen will, da sind Science und Nature natürlich ein toller Weg. Ich selbst habe ein paar Mal versucht, etwas bei Nature unterzubringen, aber ich habe das inzwischen aufgegeben. Es ist extrem mühsam, man darf nicht zu viele Fachbegriffe verwenden und hat nur wenig Platz zur Verfügung. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Manuskript abgelehnt wird, ist groß. Der Grund ist dann nicht unbedingt, dass die Wissenschaft, die man macht, schlecht ist, sondern dass das Ergebnis nicht so interessant für das Publikum ist, wie man selbst glaubte.
Nature pickt sich also die Rosinen heraus. Dem Verlag geht es nicht nur um optimale Wissenschaftskommunikation, sondern auch um gute Verkaufszahlen. Und so gehen viele Wissenschaftler heute andere Wege. Sie publizieren ihre Ergebnisse im Internet, in den sogenannten Archiven, wo sie für jedermann zugänglich sind. Open Access heißt das Zauberwort, offener Zugang für alle.
Die Gemeinschaft, die sich für offenen Zugang einsetzt, ist sehr stark und wird immer stärker. Insbesondere die jüngeren Wissenschaftler stellen heute ihre Arbeiten zuerst ins Netz. Sie warten auf die Kommentare ihrer Kollegen und arbeiten diese ein, bevor sie die Manuskripte zu den Journalen schicken.
Allerdings erlauben nur die spezielleren Fachzeitschriften wie etwa Physical Review Letters ein solches Vorgehen. Bei Nature ist ein Eintrag in einem Internetarchiv erst möglich, nachdem der Artikel zur Publikation akzeptiert ist. Im Moment existieren also beide Welten parallel. Die klassische Publikation in einem Fachblatt mit Prüfung durch Gutachter einerseits und die Fachdiskussion im Internet andererseits. Viele Wissenschaftler aber wünschen sich inzwischen eine Hybridform, ein Internetarchiv als Plattform, das auch eine Gutachterprüfung ermöglicht.
Jan Lublinski war das mit einem Überblick zu den jüngsten Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation. Die Open Access Bewegung, also die Initiative, die sich seit Beginn der 90er Jahre dafür einsetzt, dass Wissenschaftler im Netz kostenlos ihre Publikationen bereitstellen, stößt ja bei Forschern nicht nur auf Begeisterung. Zwar gibt es mittlerweile über 1000 Zeitschriften im Netz, die Fachliteratur und Forschungsmaterialien vollkommen frei anbieten. Wenn man sich aber dann den gesamten Umfang an wissenschaftlichen Veröffentlichungen anschaut, dann wird man feststellen, dass davon im Netz gerade mal 15% über Institutsarchive und weitere schlappe 5% via Open Access Zeitschriften zugänglich gemacht werden, also ein relativ geringer Anteil. Woher diese Online-Scheu der Wissenschaft? Darüber wollen wir mit Peter Schirmbacher sprechen, Professor für Informationsmanagement und Direktor des Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag, Herr Schirmbacher.
Guten Tag.
Sie bemühen sich ja an der Humboldt-Universität sehr stark darum, Ihre Kollegen davon zu überzeugen, Ihre Beiträge auf Open-Access-Plattformen im Internet zu veröffentlichen. Warum?
Ich denke, dass es an der Zeit ist, in der wissenschaftlichen Kommunikation den Wandel herbeizuführen, den Wandel im Sinne des freien Zugangs für jeden Menschen zur wissenschaftlichen Information. Dazu kann der einzelne Wissenschaftler erheblich beitragen. Dazu kann eine Universität wie die Humboldt-Universität im gewissen Sinne eine Vorbildwirkung leisten, indem möglichst viele diesen Weg der Kommunikation wählen.
Man kann sich das ja in der Theorie ganz gut vorstellen, dass das den wissenschaftlichen Fortschritt beflügeln soll und so. Aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Wie wird das, was vorhanden ist, genutzt und was ist überhaupt vorhanden?
Ja, man muss zunächst erstmal differenzieren zwischen den Wissenschaftsdisziplinen. Es ist zu einfach zu sagen, die Forscher nehmen es an oder die Forscher nehmen es nicht an. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Publikationskultur, zum Beispiel der Physiker, insbesondere der Hochenergiephysiker, die seit 1991 sämtliche Veröffentlichungen auf einem gemeinsamen Server, dem Archive-Server, haben, wo mehr als 2 Millionen Veröffentlichungen bisher da sind, und Geisteswissenschaftler, die mehr dem traditionellen Publikationsverhalten entsprechen. Dazwischen gibt es eine große, große Palette unterschiedlicher Herangehensweisen. So ist es also in der Mehrzahl der Fälle bei Naturwissenschaftlern üblich, zum Beispiel Veröffentlichungen zu tätigen, die nicht viel länger als zwischen 5, 8 oder 10 Seiten sind. Demzufolge ist das Medium einer elektronischen Veröffentlichung eines, was durchaus akzeptabel ist. Wenn die wissenschaftliche Leistung darin besteht, Monographien zum Beispiel zu erstellen, dann ist das Medium einer elektronischen Veröffentlichung mit umgerechnet 300 oder 500 Seiten nicht unbedingt das, was das Publikum, was erreicht werden soll, also die Fachkolleginnen und Kollegen, tatsächlich auch annehmen.
Sie würden also sagen, das Potenzial ist unterschiedlich zu bewerten, je nach Wissenschaftsform.
Das Potenzial ist sehr unterschiedlich zu bewerten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat im Jahre 2005 eine umfangreiche Studie in Auftrag gegeben, aus der hervorgeht, wie unterschiedlich dieses tatsächlich ist. Also, dass zum Beispiel bei den naturwissenschaftlichen Bereichen deutlich über 25% der Veröffentlichungen als Open-Access-Veröffentlichungen erscheinen, während in den mehr geisteswissenschaftlich orientierten Bereichen dieser Prozentsatz unter 10 liegt.
Wie sieht das denn mit der Infrastruktur aus im Internet? Ist die denn so, wie sie jetzt ist, schon gut angelegt, um wissenschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen?
Ist sie bei Weitem natürlich noch nicht. Man muss konstatieren, wissenschaftliche Veröffentlichungen im Netz sind maximal seit 18 Jahren üblich. 18 Jahren im Verhältnis zur Entwicklung der Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel seit Gutenberg, also 1452 mit seinen beweglichen Lettern. Dort hat sich sehr, sehr viel herauskristallisiert, was es in der elektronischen Welt noch nicht gibt. Man muss differenzieren so zwischen den sogenannten individuellen Self-Archiving, dem Institutional Self-Archiving und dem disziplinären Self-Archiving. Also stelle ich meine Sachen auf meine eigene Homepage, was sehr, sehr viele machen. Dafür werden sie aber nicht gefunden. Stellen Sie Ihre Veröffentlichung auf ein Institutional Repository, dann sucht man in dem Repository zum Beispiel der Humboldt-Universität. Oder stelle ich das auf ein Fachportal, dann suchen meine Fachkollegen darin. Das sind die Strukturen, die sich immer mehr herausbilden. Wichtig ist, und dazu gibt es gegenwärtig in Deutschland durch die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation, aber auch innerhalb Europas eine Reihe von Initiativen, um diese Repositories miteinander zu vernetzen. Das Ziel des Vernetzens ist, dass der Suchende, und um den geht's ja eigentlich, also die Fachkolleginnen, den Fachkollegen, dass der über eine Suchmöglichkeit über all diese Repositories, die im Netz sind, tatsächlich die Chance hat, das zu finden, was er möglicherweise suchen möchte und was er für seine wissenschaftliche Arbeit braucht.
Wie würden Sie das denn inhaltlich beurteilen? Also ich könnte mir vorstellen, dass unter diesem Zeitdruck ständig etwas zu Veröffentlichungen auch die Qualität leidet. Vor allen Dingen, weil ja auch nicht mehr so viele Gutachter dazwischen geschaltet sind.
Ja, da kommt die nächste Komponente der Open Access Initiative mit ins Spiel. Was ich bisher besprochen habe, sind die Repositories oder das sogenannte Self-Archiving. Und bei dem Self-Archiving gibt es kein organisiertes, in der Mehrzahl der Fälle, kein organisiertes Peer-Review-Verfahren, also Begutachtungsverfahren. Während die Open Access-Journale, die eingangs erwähnt wurden, in ähnlicher Weise Peer-Reviewing-Verfahren haben wie die traditionellen Veröffentlichungen oder die traditionellen Zeitschriften.
Wo würden Sie denn Grenzen ziehen? Würden Sie sagen, es macht immer Sinn, alles zu veröffentlichen im Internet? Also zum Beispiel auch, wenn ich noch an einer Arbeit sitze und vielleicht das Know-how meiner Kollegen irgendwie anzapfen möchte, in Anführungsstrichen, macht das Sinn?
Wenn wir über Internetveröffentlichungen sprechen, dann neigen wir natürlich sofort dazu, sie mit den klassischen Veröffentlichungen zu vergleichen. Das größte Problem, was wir dabei in diesem Vergleich finden, ist, wie sichere ich die Authentizität und Integrität des Dokuments? Also wie sichere ich, dass ich der Autor oder die Autorin bin und wie sichere ich, dass niemand im Netz meine Veröffentlichung verfälscht hat? In welchem Sinne auch immer. Das sind Probleme, die eine große Rolle spielen, an denen im Moment die Community arbeitet. Es gibt technische Möglichkeiten, dieses zu tun. Sie werden noch in vielen Fällen nicht angewandt oder noch nicht umgesetzt. Aber dahin bewegt es sich eigentlich. Wenn ich also diese Möglichkeiten ausschöpfe, also zum Beispiel mit einer digitalen Signatur, mit einem Zeitstempel oder Ähnliches zu machen, dann kann ich den Vorteil der schnellen Publikation, kann ich natürlich bestmöglich ausnutzen, indem ich ins Netz bringe. Dann kann ich auch belegen, ich war der Erste, wenn ich darauf Wert lege, dass ich der Erste war. Damit ist also eine Netzpublikation besser und schneller für den Einzelnen, auch für seine wissenschaftliche Reputation.
Machen die Verlage mit?
Ja und nein. Also die Open Access Bewegung wäre falsch interpretiert, wenn sie interpretiert wird als eine Aktion gegen die Verlage. Zu häufig wird die Begründung für die Open Access Bewegung in dem Kostenspirale von wissenschaftlichen Zeitschriften oder ähnlichem sehen. Es ist sicher ein Gesichtspunkt, aber bei weitem nicht der ausschließliche, sondern der freie Zugriff auf Informationen, den sollte man immer wieder im Vordergrund stellen. Die Verlage sind auch hier im Wandel. Es gibt kleinere Verlage, die mittlerweile es zu ihrem Markenzeichen machen, dass sie Parallelveröffentlichungen machen. Papierorientierte Veröffentlichungen, also Veröffentlichungen im Netz und betrachten die Veröffentlichungen im Netz und damit liegen sie teilweise richtig als Werbung für ihre Papierexemplare. Denn wenn jemand eine Veröffentlichung hat, die da vielleicht 100 oder 120 Seiten lang sind, dann wird er die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht im Netz lesen und er möchte sich auch nicht ausdrucken und eine lose Blattsammlung zu Hause haben, sondern er wird dann sagen, okay, das ist das, was ich brauche, dies gehe ich jetzt und kauf's mir. Oder gehe über meine Bibliothek heran. Die großen Wissenschaftsverlage sind am Umdenken hierbei. Es gibt sogenannte hybride Modelle. Das heißt, dass ein Teil der Veröffentlichung in Open Access ist. Dann wird der Autor oder seine Institution zur Kasse gebeten. Und ein anderer Teil verläuft nach dem klassischen Bezahlmodell, also der Abonnent bezahlt, sprich die wissenschaftliche Bibliothek.
Wie sieht das aus? Gab es in der letzten Zeit einen wissenschaftlichen Durchbruch, wo man sagen kann, der ist eigentlich nur gelungen dank dieses Online-Firsts-Prinzip?
Also ich kann jetzt nicht diesen K.O.-Beweis aus der Tasche ziehen. Es gibt eine Vielzahl von Veröffentlichungen, die gerade dadurch prädestiniert sind. Nun sind die Vorreiter auf diesem Gebiet die Hochenergiephysiker mit dem Kernforschungszentrum in Genf, also mit dem CERN, die überall Vorreiter sind. Dort ist es gang und gäbe. Und es gibt nur in erster Linie diese elektronischen Veröffentlichungen. Die sind immer wieder Musterbeispiel dafür, dass diese Kommunikation funktioniert. Da die Wissenschaftscommunity zu breit ist, bin ich nicht in der Lage zu sagen, wo gibt's jetzt weitere positive Beispiele. Alle, die das hier hören, können mir gerne schreiben und mir dann Beispiele nennen. Ich werde sie beim nächsten Mal erwähnen.
Das ist doch eine gute Aufforderung. Über den Sinn, wissenschaftliche Arbeiten online zu publizieren, sprachen wir mit Peter Schirmbacher, Direktor des Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.